Meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christus, das Thema, das mir gestellt wurde, lautet: Der Heilige Geist, heilsgeschichtliche Aspekte seines Wirkens. Wenn wir heutzutage an den Heiligen Geist denken, dann fällt uns vermutlich zunächst die charismatische Bewegung ein. Aber darum soll es heute nicht im eigentlichen Sinn gehen. Indirekt ganz sicher, aber nicht direkt. Vielmehr geht das Thema heute Morgen über das Wirken der dritten Person des dreieinigen Gottes in seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung, also sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und als einleitendes Schriftwort lese ich dazu zwei Verse aus den sogenannten Abschiedsreden. Also wir bleiben bei den Abschiedsreden. Und zwar aus Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Dort sagt der Herr: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder Sachwalter oder Fürsprecher oder Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, ihn nicht beachtet, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Bedachten wir bei diesen beiden Versen auf zwei Dinge. Erstens, Christus sagt hier, dass er einen anderen Fürsprecher, einen anderen Tröster senden wird. Und das ist ja das Thema, nicht etwa für 6 Wochen, für 3 Jahre oder wie auch immer, sondern für immer, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Zweitens sagt der Herr hier, dass dieser Heilige Geist die Welt nicht empfangen kann. Er sagt nicht, den die Welt nicht empfängt, sondern er sagt, sie kann ihn nicht empfangen. Die Unmöglichkeit, den Fürsprecher empfangen zu können, begründet der Sohn Gottes folgendermaßen: Weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Meine Brüder und meine Schwestern, nicht erst in den letzten 100 Jahren ist das Thema des Heiligen Geistes ein umkämpftes Thema gewesen. Denken wir an die Auseinandersetzung um die Pfingstbewegung, um die charismatische Bewegung. Sondern das Thema des Heiligen Geistes war in längeren Perioden der Kirchengeschichte sehr umstritten. In den ersten Jahrhunderten ging es hauptsächlich um zwei Fragen. Zum einen trat die Frage auf: Ist der Heilige Geist eine Kraft, ein Einfluss, eine Wirkungsweise oder ist er eine Person? Diese Frage kam zum ersten Mal auf im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, im Montanismus, einer ekstatisch-schwarmgeistigen Bewegung. Und die zweite Frage lautet: Ist der Heilige Geist genauso Gott wie der Vater und der Sohn? Können wir also ernsthaft, wahrhaftig von einer Dreieinigkeit sprechen? Oder ist das eine gedankliche Konstruktion, die der Heiligen Schrift gewissermaßen übergestülpt wird? Diese Frage trieb die Christen in massiver Weise im 4. und 5. Jahrhundert um. Und parallel dazu wurde dann auch noch die Frage erörtert, ob der Heilige Geist zu Pfingsten allein vom Vater ausging oder auch von dem Sohn. Nun, welche Antworten wurden auf diese Fragen gegeben? Zunächst zur Frage, ob der Heilige Geist eine Kraft ist oder ob er eine Person ist. Auf die erste Frage, ob der Heilige Geist eine Kraftwirkung, ein Einfluss ist oder eine Person, antworteten unsere Brüder und Schwestern in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte nach harten Auseinandersetzungen: Der Heilige Geist, er ist eine Person. Und dies ist im Licht der Heiligen Schrift tatsächlich die richtige Antwort. Nicht denken wir zum Beispiel an das, was wir eben gerade lasen. Der Herr wird uns einen anderen Fürsprecher, einen anderen Tröster senden. Also genauso wie Jesus. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass der Heilige Geist eine Person ist, sind einige Verben, einige Zeitwörter, die im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist vorkommen. Nicht eine Kraft kann man nicht lästern, aber man kann den Heiligen Geist lästern oder belügen oder versuchen. Vom Heiligen Geist steht geschrieben, dass er sich unserer Schwachheit annimmt und dass er für uns bittet. Es wäre unsinnig, derartiges von einer anonymen Kraft auszusagen. Der Tröster wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nicht eine Kraft vermag nicht zu lehren. Weiter die Frage, ist der Heilige Geist genauso Gott wie Gott der Vater und Gott der Sohn? Nun, nach manchen Kämpfen in der frühen Kirche kam man auch hier zu dem Ergebnis, ja, der Heilige Geist ist die dritte Person eines dreieinigen Gottes und insofern genauso Gott wie der Vater und der Sohn. Und auch dieses Urteil ist im Licht der Heiligen Schrift richtig. Ich will ja nur auf eins hinweisen, und zwar auf die sogenannte Tempelvision Jesajas in Jesaja Kapitel 6. Ich denke, wir kennen sie alle. Und hier fragt der Herr, Jesaja sieht das, als er dort in den Tempel hineingeht, im Todesjahr eines Königs damals. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Da kommt ein Gerichtswort. Und wer sagt das? Was sagt Jesaja darüber? Er sagt, das hat Gott der Herr, Yahweh im Hebräischen, gesagt. Diese Frage hat er gestellt. Nun, wenn wir uns einmal anschauen, jetzt im Neuen Testament, wie dieses Wort aus Jesaja 6 zitiert wird, dann weise ich zum Beispiel einmal hin auf Johannes Kapitel 12, Vers 38. Dort sagt Johannes, dieses sagte Jesaja, weil er seine, das heißt in diesem Zusammenhang, weil er Christi Herrlichkeit sah. Jesaja sah also dort im Tempel, so lesen wir in Johannes Kapitel 12, Vers 38, die Herrlichkeit Christi. Jetzt nehmen wir noch eine Stelle. Apostelgeschichte 28, Vers 25. Dort spricht Paulus, er ist inzwischen in Rom angekommen, steht in Auseinandersetzung mit den Führern der Synagoge dort in Rom. Und dann sagt Paulus Folgendes. Trefflich hat der Heilige Geist zu unseren Vätern geredet und gesagt, und dann kommt dieses Gerichtswort aus Jesaja Kapitel 6, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Was heißt das? Das heißt, in der Bibel wird die Tempelvision mit dem anschließenden Gerichtswort sowohl bezogen auf Gott, den Herrn, Yahweh, auf Christus, Johannes 12, und auch auf den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 28. Und auch sonst wird der Heilige Geist in einem Atemzug erwähnt mit dem Vater und dem Sohn. Vielleicht die bekannteste Stelle ist der Taufbefehl. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens, ich weise mal darauf hin, es heißt hier nicht in den Namen, Mehrzahl, sondern in dem, Einzahl, Namen. Und dann kommen Dreieinigkeit. Wir dürfen also auf gar keinen Fall den Begriff Dreieinigkeit deswegen ablehnen, weil er so ausdrücklich nicht in der Bibel vorkommt. Und dann noch ein dritter Aspekt, der im Laufe der Kirchengeschichte eine Rolle spielte, und zwar namentlich im 15. und 16. Jahrhundert, da brach die Frage auf. Es ging hier um die Frage einer falschen Lehre, die aufbrach über das Handeln Gottes am Christen, am Gläubigen. Da war ein Mann, Erasmus von Rotterdam, ein Humanist, und der lehrte in jener Zeit, während der Reformation, der Mensch könne sich für Gott und sein Heil in Christus Kraft seines eigenen Willens frei entscheiden. Er selbst hat die Möglichkeit, das hinzukriegen. Nun, die römisch-katholische Theologie, damals und bis heute, vertrat diese Auffassung nicht. Sie sagte schon, naja, man braucht den Heiligen Geist dazu, aber er ist eine Art Helfer dafür. Aber im Prinzip kann auch da in der römisch-katholischen Theologie der Mensch Kraft seiner Geschöpflichkeit Gott selbstständig von sich aus erkennen. Diese Auffassung, man nennt sie Semi-Pelagianismus. Und konsequenterweise führte eine solche Auffassung, wie wir sie bei Erasmus oder auch in der römisch-katholischen Theologie zu hören bekommen, zu einer Geringschätzung des Heiligen Geistes. Dagegen lehrten die Reformatoren, sie gingen erstaunlich ausführlich darauf ein und sie lehrten die unverzichtbare Aufgabe des Heiligen Geistes für die Aneignung, für die Zueignung des Heils. Es ist nicht möglich, das Heil in Christus zu erfassen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist unverzichtbar. Der Heilige Geist, wir haben es auch heute in der Bibelarbeit gehört, er muss überführen. Und wenn er das nicht tut, dann ist es völlig unmöglich, dass ein Mensch zu Gott, zu Christus sozusagen aus eigener Kraft, aus eigenem Willen kommt. In der Zeit der Aufklärung, sagen wir so ungefähr vor 250 Jahren, brach die Frage nach der Bedeutung des Geistes Gottes für die Bekehrung und die Wiedergeburt erneut auf. Und die Antworten, die zu jener Zeit gegeben wurden, waren in der Regel weit entfernt von der Heiligen Schrift. Nicht zum einen vertrat man hier die Auffassung, man nannte das einen Synergismus, ich wirke zusammen mit dem Heiligen Geist mein Heil. Andere waren noch radikaler und vertraten einen Rationalismus. Ich kann durch meine Vernunft Gott erkennen und so zu Gott kommen. Und andere, interessanterweise in der gleichen Zeit, vertraten auch einen Mystizismus. Man versuchte auf seine inneren Stimmen zu hören und die dann als Wegweisungen des Heiligen Geistes zu verstehen. Und vielfach taumelte man bereits vor 250 Jahren eben zwischen diesem Synergismus, diesem Zusammenwirken, diesem Rationalismus und dem Mystizismus hin und her. Man wollte dem Mystizismus entgehen, geriet in einen Rationalismus und stürzte dann in einen Synergismus und auch wieder umgekehrt. Und tatsächlich, es wäre einmal interessant, sich in diesem Zusammenhang mit dem Verständnis von Geist zu beschäftigen, wie er dann aufbrach in der deutschen Aufklärung etwa. Bei Lessing, Verständnis von Geist als Bewusstsein, oder in der französischen Aufklärung denken wir an Voltaire, sein Begriff des Esprit, oder auch des deutschen Idealismus Hegel, Schelling. Wir wollen das jetzt nicht tun, das ist nicht Aufgabe dieser Stunde, sondern wir wollen fragen, was sagt die Heilige Schrift über das Wirken des Heiligen Geistes? Und wir beginnen im Alten Testament und fahren dann fort im Neuen Testament. Aber vorher noch etwas anderes. Es kam nämlich auch eine Frage auf, nämlich die Frage, ist es eigentlich derselbe Heilige Geist, der im Neuen Testament wirkt, wie der im Alten Testament wirkt? Oder gibt es da nicht Unterschiede? Stephanus, der erste Märtyrer, er erklärt am Ende seiner Verteidigungsrede Folgendes, als er die Geschichte Israels durchging. Er sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Nicht für den ersten Märtyrer der christlichen Gemeinde war es also gar keine Frage, dass es derselbe Heilige Geist ist, der im Alten Testament als auch im Neuen Testament wirkte. Oder nehmen wir noch ein Wort aus der Heiligen Schrift, aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 9, Vers 8. Der Schreiber des Hebräerbriefes hatte hier die einzelnen Teile der Stiftshütte aufgezählt. Und dann erklärt er Folgendes in Vers 8. Der Heilige Geist zeigt an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat. Also durch den ganzen Tempeldienst im Alten Bund hindurch machte der Heilige Geist eins deutlich auch, der Weg ins Heiligtum ist noch nicht offen. Es war derselbe, es war der gleiche Geist. Wenn wir aber nun auf Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes im Alten Testament eingehen, dann möchte ich drei Punkte hier nennen. Erstens den Bereich der Schöpfung, Schöpfung und Heiliger Geist. Was ist da das Wirken des Heiligen Geistes? Zweitens, ich nenne es einmal den Bereich der Theokratie, also wie der Heilige Geist wirkte in Israel des Alten Bundes. Und dann drittens im persönlichen Bereich. Zunächst also das Wirken des Geistes Gottes in der Schöpfung. Und hier lesen wir gleich am Anfang der Bibel in 1. Mose Kapitel 1, in den Versen 1 bis 2, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nicht als Gott sagt, es werde Licht, antwortet der Geist und es ward Licht. Gott antwortet auf Gott. Gott, der Vater, spricht zu Gott, dem Heiligen Geist. Von daher können wir sagen, der Heilige Geist ist die Quelle aller Aktivität des dreieinigen Gottes in dieser Welt. Er erschafft in dieser Welt Leben und Licht. Das sagt etwa ein Mann wie Hiob an verschiedenen Stellen. Ich nenne nur einmal drei Stellen. Hiob 33, Vers 4. Bekennt er, der Geist Gottes hat mich gemacht. Und es ist der Odem des Allmächtigen, der mich belebt hat. Oder Hiob 34, die Verse 14 bis 15. Wenn Gott sein Herz nur auf sich selbst richtete, also auf sich selbst zurückzöge, wenn er seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt vergehen. Verscheiden. Oder nehmen wir noch ein Wort, Hiob 26, Vers 13. Durch seinen Geist wird der Himmel heiter. Es ist auch das Werk des Heiligen Geistes, seine Schöpfung zu bewahren. Der Psalmist in Psalm 104 bekennt, du sendest deinen Odem aus und sie werden erschaffen. Und du erneuerst durch deinen Geist die Fläche des Erdbodens. Das Wirken des Heiligen Geistes hier in dieser Schöpfung. Dann zweitens, das Wirken des Heiligen Geistes in der Theokratie Israels. Ich fasse unter diesem Aspekt das Wirken des Heiligen Geistes zusammen, durch das er die Herrschaft Gottes in seinem alttestamentlichen Volk gegründet hat, aufgerichtet hat und bewahrt hat. Und zu diesem Zweck bevollmächtigte er Männer, die er mit außergewöhnlicher Kraft zu bestimmten Aufgaben ausrüstete. Immer wieder. Ich nenne nur mal eine Stelle. Ich denke an Gideon in Richter Kapitel 6. Dort heißt es, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich und sie setzten über den Jordan und lagerten sich im Tal Jisrael. Und der Geist des Herrn kam über Gideon. Und er stieß in die Posaune und die Abieseriter wurden zusammengerufen. Es ging darum bei dieser Begebenheit, wir erinnern uns, dass die Midianiter aus dem Haus Gottes, aus dem Land Israel vertrieben werden. Diese Bevollmächtigung bzw. Ausrüstung durch den Geist Gottes wird mit Ausdrücken wie gefüllt werden oder der Geist Gottes geriet über ihn oder er wurde bekleidet mit dem Heiligen Geist bezeichnet. Die in dieser Zeit wohl entscheidende Weise der Ausrüstung von Männern durch den Heiligen Geist ist die Verleihung der Gabe der Prophetie, der Weissagung. Mit ihr wurden die Propheten berufen, ausgerüstet und bevollmächtigt. Zum Beispiel lesen wir im Buch Nehemia Kapitel 9, im Gebet Nehemias, und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie, das Volk, zu unterweisen. Und du verzogest mit ihnen viele Jahre und zeugtest gegen sie durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie hörten nicht auf dich. Das Wirken des Geistes Gottes in der Theokratie Israels, nur einige kurze, wenige Schlaglichter. Und dann das Wirken des Heiligen Geistes an Einzelnen im Alten Bund. Der Heilige Geist wirkt in der Epoche bis zur Fleischwerdung Christi nicht nur insgesamt am Volk Gottes, sondern auch an Einzelnen. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes an Einzelnen entspricht am ehesten der Art und Weise, wie der Geist Gottes auch heute wirkt. So bittet etwa David im Psalm 51 nach seiner Sünde, nach seinem Ehebruch mit Bathseba: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit, wir würden heute sagen, und deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Dieses Gebet Davids könnten wir, die wir in der Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten leben, in mancher Hinsicht, ja in vieler Hinsicht, auch beten. Aber bitte achten wir einmal auf den Unterschied und erinnern wir uns an das Wort, das wir zu Beginn gelesen haben in Johannes Kapitel 14, dass der Heilige Geist ab Pfingsten bei uns sein beziehungsweise in uns sein wird, für immer, bis in Ewigkeit. Es ist jetzt die Zeit, ich sage es einmal, des Erniedrigungsweges des Heiligen Geistes. Das ist mit Pfingsten begonnen, dass der Geist bei seiner Gemeinde bleibt. Das Wirken des Heiligen Geistes gemäß alttestamentlicher Verheißungen. Was sagten denn die Propheten, wie wird einmal der Geist Gottes wirken? Ich lese hier einmal drei Stellen aus dem Propheten Jesaja. Da lesen wir in Jesaja Kapitel 11 folgendes, sehr bekanntes Wort: Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm, auf diesem Reis, wird dann ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Einmal wird einer kommen aus dem Stumpfe Isais, der in der Fülle des Geistes Gottes auftreten wird. Jesaja sagt Ähnliches dann noch einmal in Kapitel 42, Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Völkern das Recht kundtun. Noch ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 61, Vers 1. Ein Wort übrigens, das der Herr selbst in der Synagoge von Nazareth dann zitiert in Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache. Diesen drei Aussagen wird verheißen, dass der Heilige Geist auf dem Gesalbten Gottes ruhen wird und dass er durch den Heiligen Geist seinen messianischen Dienst ausführen wird. Kommen wir nun zum Wirken des Geistes Gottes im Neuen Bund. Und wir beginnen mit dem Wirken des Geistes Gottes im Erdenleben Jesu. Was hat der Heilige Geist also mit dem Wirken des Sohnes Gottes während seines irdischen Wirkens, während seiner irdischen Zeit zu tun? Das Erste, was uns hier die Bibel sagt, ist, dass das Wirken des Geistes Gottes bereits bei der Empfängnis der Geburt Christi erfolgt. Wir lesen bereits im ersten Kapitel des Evangeliums nach Lukas von dem Engel Gabriel. Dieser Engel Gabriel kam bei der Geburt oder vor der Geburt von Johannes dem Täufer zu Zacharias. Er erschien ihm im Tempel. Ich denke, wir kennen alle diese Begebenheit. Und danach wird berichtet, wie der Engel Gottes nach Nazareth kommt und dann unter anderem folgende Botschaft der Jungfrau Maria mitteilt. Lukas 1, die Verse 31 folgende. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dieses geschehen, weil ich noch keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Klar, dass Christus sündlos ist, das liegt nicht daran, dass er aus einer unbefleckten Jungfrau geboren ist, sondern dass er empfangen ist durch den Heiligen Geist. Durch die dritte Person der Dreieinigkeit. Weiter. Der Heilige Geist hat nicht nur bei der Empfängnis maßgeblich gewirkt, sondern auch das Wirken des Heiligen Geistes erfolgt bei der Taufe. Dies ist Ausrüstung für den messianischen Dienst. Nachdem Jesus gehört hatte, dass Johannes begonnen hatte zu predigen, ließ er sich im Jordan taufen. Und was passierte dann? Dann lesen wir: Er stieg alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam aus den Himmeln, die sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus, er kam zu Johannes dem Täufer als ein gehorsamer Jude, um zu bezeugen, dass er bereit ist für das Reich Gottes. Und für den Herrn ist die Wassertaufe und der Empfang des Heiligen Geistes die Einführung, wenn Sie so wollen, die Inauguration in seinen messianischen Dienst. Die Ausrüstung für diesen Dienst, den nun in den kommenden Jahren bevorsteht. Weiter. Unmittelbar danach lesen wir in Matthäus 4, Vers 1, dann wurde Jesus durch den Geist in die Wüste geführt. Durch den Geist. Während der Herr in seiner Taufe die Bevollmächtigung für seinen messianischen Dienst erhielt, setzte er in seiner Versuchung diese Macht ein. Wir haben es hier mit einem Geschehen zu tun, von dem es im Hebräerbrief einmal heißt, dass Christus auf diese Weise, also durch die Versuchung, durch den Gehorsam hindurch, den Gehorsam gegenüber dem Vater lernte. Weiter. Das gesamte Wirken des Sohnes Gottes war ein Dienst durch den Geist Gottes. Christi Dienst war ein Dienst im Predigen. Und diesen Dienst tat er in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht Lukas 4 sagt es Jesus selbst: Der Geist des Herrn ist auf mir, um zu predigen. Es war ferner ein Dienst im Wundertun, im Austreiben der Dämonen. Und auch dieses erfolgte, so lesen wir in Matthäus 12, Vers 28, durch den Geist Gottes. Wenn ich Dämonen austreibe durch den Geist Gottes, sagt er da zu den Pharisäern, die ihm vorwerfen, er tut das durch eine dämonische Macht, durch Beelzebub. Weiter. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Zeit nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung Christi und vor seiner Himmelfahrt. Ich lese dazu Johannes 20, die Verse 21 bis 22, wo Jesus seinen Jüngern sagt: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Welchen irgend ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben. Welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Nicht um zu verstehen, worum es hier geht, berücksichtigen wir bitte zunächst, dass dieses Wort zeitlich nach dem Kreuz und nach der Auferstehung Christi gesagt worden ist, aber vor Pfingsten. Verständlich wird dieses, was wir hier lesen, wenn man sich Folgendes klar macht. Erstens, der Heilige Geist wird erst als permanente Innewohnung gegeben werden nach der Himmelfahrt Christi und dann noch 10 Tage später zu Pfingsten. Also erst danach. Und zweitens, bei der Aussage, empfangt den Heiligen Geist, geht es nicht, wie ich es einmal las, um eine geistliche Erfrischung der Jünger, die als eine Art Vorbereitung für die volle Innewohnung des Heiligen Geistes zu Pfingsten fungieren sollte, sondern es geht hier um eine Beauftragung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Da der Heilige Geist noch nicht bleibend gekommen war, benötigten die Jünger eine zeitlich befristete, bis Pfingsten währende Ausrüstung. Und genau diese erhielten sie. Ja, und dann das Wirken des Heiligen Geistes am Tag von Pfingsten. Ich lese dazu einmal Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nur noch die Frage, was passierte hier zunächst? Was ist die Bedeutung dieses Ereignisses? Was meint die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten? Möchte ich eine dreifache Antwort geben. Zunächst einmal, der Tag von Pfingsten ist die Proklamation, dass Christus der Herr ist, der Kyrios. Es geht um ihn, nicht um den Heiligen Geist. Und man muss ja eigentlich mal mit dem Schluss der Pfingstpredigt anfangen, wo Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 36, das ganze Haus Israels wisse nun zuverlässig, was? Dass Gott ihn, nämlich Christus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Pfingsten ist die Proklamation, dass Christus der Kyrios ist, der Herr. Das kommt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zum Ausdruck. Und wenn heutzutage Leute sagen, sie warteten auf den Heiligen Geist, sehen Sie, dann ist das genauso dumm, als wenn ich heute Abend nach Hause komme und zu meiner Frau sagen würde, du, ich möchte, dass wir heiraten. Das geht nicht, denn das ist schon vor Jahren geschehen. Und genauso verhält es sich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Es ist ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis. Und wenn du heute Pfingsten willst, dann bist du rund 1000 Kilometer von dem Ereignis entfernt und knapp 2000 Jahre zu spät. Christus ist der Herr. Pfingsten ist die Proklamation, nachdem der Sohn zum Vater gefahren ist, die Proklamation dessen, dass der Vater das Werk Christi angenommen hat. Für ihn ist es genug, was Christus getan hat. Für ihn ist es genug, um das Heil, um dein Heil und mein Heil zu bewirken. Zweitens, der Tag von Pfingsten, also das, was zu Pfingsten geschah, ist die Erfüllung der Prophetie von Joel. Das lesen wir in den Versen 16 bis 21. Dies ist es, sagt Petrus, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder geben im Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten. Jetzt bitte nicht weghören. Jetzt, was sind diese Zeichen? Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Was heißt das? Es heißt, dass die Zeichen, die mit der Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden sind, auf die Macht Gottes und auf sein Gerichtshandeln hinweisen. Es ist die Rede von Sturm, von Feuer, von Blut. Und mit den Sprachen, die hier zu diesem Zusammenhang erwähnt werden, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, ist nicht irgendein Blabla-Gefasel gemeint, sondern es geht hier um bekannte Sprachen. Aus diesem Grunde konnten die Menschen, die aus den verschiedenen Gegenden der Welt zusammengeströmt waren, auch die Apostel verstehen. Und sie fragten, wie hören wir sie in unseren Sprachen sprechen? Das sind doch ganz ungelernte Menschen. Apostelgeschichte 2, Vers 11. Also insofern als Pfingsten die Erfüllung der Prophetie von Joel ist, beginnt nun ein neues Zeitalter, in dem Gott sich nun eine Körperschaft bildet, nicht mehr nur aus den Juden. Feuer, Rauchdampf und so weiter, das ist dann im Jahre 70, ein paar Jahrzehnte später, tatsächlich erfüllt. Sondern nun eine Körperschaft aus allen Menschen, Juden und dazu kommen die Heiden. Deswegen in allen Sprachen wird das Evangelium verkündet. Das Sprachenreden, wie gesagt, in bekannten Sprachen, ist das Zeichen dafür, dass sich Gott von nun an eine Körperschaft bildet, zu der nicht nur Juden gehören, sondern auch Heiden. Eben eine Körperschaft aus allen Sprachen und Zungen. Darum geht es. Und übrigens darum ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Apostelgeschichte von der Gabe des Sprachenredens ferner noch in Apostelgeschichte 10 die Rede ist. Also als der Geist auf die Heiden kam, ja, wir erinnern uns an die Ereignisse im Haus des Cornelius, oder denken wir an noch eine Stelle, wo das Sprachenreden vorkommt, Apostelgeschichte 19, Vers 6, als der Heilige Geist auf Menschen ausgegossen worden wurde, die zwar durch Johannes den Täufer davon gehört hatten, dass jemand kommen werde, der nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist taufen werde, die aber nur davon gehört hatten, es noch nicht selbst erfahren hatten, die noch nicht wussten, inzwischen ist der Geist Gottes gekommen. Pfingsten, ein heilsgeschichtlich einmaliges Ereignis. Es demonstriert, dass Christus der Kyrios ist, das wisse das ganze Haus Israel. Es ist zweitens die Erfüllung der Prophetie von Joel, damit eines Gerichtswortes. Drittens, der Tag der Pfingsten ist der Beginn davon, dass der Heilige Geist unter den Menschen nun bleibend Wohnung nimmt. Ich sagte es schon, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten beginnt ein unerhörter Erniedrigungsweg für den Heiligen Geist, dass er nun in seiner Gemeinde bleibt. Von nun an ist es seine Aufgabe, Menschen, die tot sind in Sünden und Vergehungen, zu neuem Leben zu erwecken, wieder zu gebären, wie es Johannes 3 gesagt ist. Und dieses wirkt der Heilige Geist dadurch, dass er die Menschen auf Christus hinweist, auf den, der am Kreuz erhöht wurde. So, so sagt es Jesus Nikodemus, wie Mose die Schlange erhöht hat. Genauso. Blick dorthin. Dort ist dein Heil. Das ist das Wirken des Geistes Gottes. Das ist das Wirken in der Wiedergeburt. Es ist nun die Aufgabe des Heiligen Geistes, Menschen auf Christus hinzuweisen. Christus zentriert zu leben. Das wird in der Heiligen Schrift bezeichnet als im Geist wandeln oder auch im Glauben wandeln. Beide Formulierungen sind austauschbar in der Bibel. Denn es ist ganz sicher nicht die Aufgabe, nicht das Wirken des Heiligen Geistes, die Sehnsucht nach etwas Höherem, nach einer höheren Spiritualität zu erfüllen. Jeder, der von solchen Gedanken erfasst ist, kann sicher sein, dass er hier von einem anderen Geist getrieben ist. Dass von dem Geist, der von nunmehr fast 2000 Jahren am Tag von Pfingsten ausgegossen worden ist. Niemals gibt der Heilige Geist seit Pfingsten mehr als nur, in Anführungsstrichen, den Sohn Gottes. Niemals. Er wird nicht aus dem Seinen nehmen, aus sich selbst nehmen, sondern er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Wer eine Geistestaufe will, die sich in einem körperlichen Wohlgefühl manifestiert, sucht oder diese annimmt, der öffnet sich für einen anderen Geist. Lesen Sie mal 2. Korinther 11. Da spricht Paulus darüber, ab Vers 2. Wer die Sehnsucht nach mehr, mit einem Trachten nach höheren oder tieferen Gefühlen, Empfindungen oder Erfahrungen verbindet, der beschreitet einen außerordentlich gefährlichen Irrweg. Ich wiederhole mich hier noch einmal. Die zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes in der Jetztzeit ist es, Verlorenen, geistlich Toten, Menschen, also Menschen wie dich und mich, auf Christus und auf sein vollbrachtes Heil hinzuweisen, das uns allein durch den Glauben zugeeignet wird. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Wir haben es heute schon in der Bibelarbeit gehört. Die Welt zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Im Geist zu leben, was heißt das? Sehen Sie, wir könnten dazu ungemein viele Bibelstellen aufschlagen. Bruder Brammer hat am Anfang auch eine zitiert aus dem Galaterbrief, Galater 5. Ich will mit Ihnen mal einen Abschnitt durchgehen, und zwar aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 8, Abvers 4. Ich kann nur einige wenige Aspekte hier erwähnen, aber es wäre schön, wenn Sie es aufschlagen könnten. Römer Kapitel 8, Vers 4. Ich lese mal Vers 4. Es ging um das Gesetz. Und dann schreibt der Apostel, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wandeln gemäß dem Geist. Was heißt denn das eigentlich? Ich wiederhole es noch einmal. Das ist nicht irgendwie 3 Meter über der Erde zu schweben, sondern die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, auf das Werk Christi uns hinzuweisen. Auf sein Werk am Kreuz und dann in der Auferstehung. Und wenn ich das erfasst habe, dann lasse ich die Sünde um Christi willen. Dann führe ich ein Gott wohlgefälliges Leben. Dann lüge ich um Christi willen nicht mehr. Denn was auf Golgatha geschah, das tat Christus für mich. Aber Paulus hatte in Römer 6 noch etwas anderes gesagt. Er hatte gesagt, dort bist du faktisch mit Christus gestorben. Du bist der Sünde gestorben. Die Sünde ist noch quietschfidel in dir, aber du bist der Sünde gestorben, nicht die Sünde in dir. Das war das Missverständnis mancher Strömungen in der Heiligungsbewegung im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Und dieses Wandeln im Geist, dieses Schauen auf Christus und auf sein Werk, das ist der einzige Weg, um wegzukommen, einerseits von Gesetzlichkeit und andererseits von Gesetzlosigkeit. Was sagt Paulus hier, was das Gesetz nicht vermochte, nämlich wirkliche Gerechtigkeit zu erwirken, das tat Gott. Er verurteilte die Sünde im Fleisch. Und zwar mit dem Ziel, dass das Recht, dass die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt wird. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Es geht also um die Erfüllung der Rechtsforderungen des Gesetzes. Weiter der nächste Vers, Vers 5. Denn diejenigen, so schreibt der Apostel, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Und dieser Vers beginnt mit einem Denn. Aber es gibt ja einen Grund an. Ein Grund, warum Glaubende nach dem Geist Gottes wandeln. Nun, ihre Gesinnung ist ausgerichtet auf Gerechtigkeit, Leben und Frieden im Unterschied zu Ungerechtigkeit und Tod. Sehen Sie, das ist das Erstaunliche. Wenn der Heilige Geist in uns hineingekommen ist, dann bekommen wir eine neue Gesinnung, eine neue Ausrichtung. Paulus spricht darüber in Römer 12, 1 bis 2. Das werden Sie immer wieder erfahren, erleben, wenn ein Mensch zu Christus gefunden ist, dann fängt er sofort an zu überlegen, was will Jesus von mir jetzt? Ich habe jetzt einen Herrn. Die Antworten, die er manchmal gibt, sind zuweilen recht abenteuerlich. Aber kennzeichnend für einen Christen ist, ich will jetzt Jesus dienen. Das ist sein Verlangen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will ihm gehören. Er ist daran vielfach noch durch die in ihm wohnende Sünde gehindert. Aber er will es tun. Er will Gott gefallen. Der Grund, warum ein Christ nach dem Geist wandelt und nicht mehr nach dem Fleisch, nun, das ist, dass er jetzt eine andere Gesinnung hat, eine andere Denkrichtung. Da ist substanziell nichts in ihm irgendwie verändert. Aber sein Denken hat eine andere Richtung bekommen. Genau das schreibt Paulus hier in den Versen 6 und 7. Denn das Trachten oder die Gesinnung oder das Denken des Fleisches ist tot. Das Denken oder die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten oder die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Hier wird uns gezeigt, was die Gesinnung des Fleisches ist. Es ist Feindschaft gegen Gott. Es kann sich in unterschiedlicher Richtung äußern. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, dass zu der Gesinnung nach dem Fleisch durchaus auch höhere Religiosität gehört, wenn sie nicht auf Christus ausgerichtet ist. Auch das ist Gesinnung des Fleisches. Wir werden also nicht immer nur an die Sexualität zu denken haben. Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und er sagt hier so bezeichnend, diese Gesinnung ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ja, er sagt noch mehr. Die Gesinnung des Fleisches kann das auch gar nicht. Sie vermag es gar nicht. Wenn es irgendeine Aussage im Neuen Testament gibt, die unsere Unfähigkeit, die die menschliche Unfähigkeit zum Ausdruck bringt, dann meine ich, ist es diese Aussage. Du kannst es gar nicht. Wir können von uns aus nicht Gott dienen. Denn wir selbst sind von Adam her in totaler Gegnerschaft zu Gott. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott und sie bleibt es. Jeder Einzelne, der Nachkomme Adams ist, lebt in Feindschaft gegen Gott. Und das zu erkennen, kann unsere Handlungsweisen erklären. Es ist nicht möglich. Es ist dem Fleisch nicht möglich. Das Fleisch vermag es nicht, Gott untertan zu sein. Ja, und wie dann? Vers 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das Wunder, dass es anders ist, ist durch das Wirken des Geistes Gottes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das ist das Wunder, dass der Heilige Geist gekommen ist und uns genau diese neue Ausrichtung, diese neue Orientierung auf Christus schenkt. Dann reden wir nicht mehr weg, dass wir von uns aus zu nichts Gutem in der Lage sind, dass wir in Feindschaft gegen Gott leben. Und es auch gar nicht anders vermögen. Da ist kein guter Kern in uns. Unser Denken, unser Willen, unser Wollen, unsere Emotionen, alles ist von der Sünde vergiftet. Das Ganze des Menschen ist davon betroffen. Selbsterlösung ist unmöglich. Wir können darum nicht an uns selbst glauben. Die, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Totale Verdorbenheit. Was unser Leben verändert, das ist genau dieses Wirken des Geistes Gottes. Dafür hat Gott den Heiligen Geist gesandt zu Pfingsten, hinein in seine Gemeinde. Und dieses Leben, es ist ein Leben, das ausgerichtet ist auf Christus und auf sein Werk. In Kapitel 7, Vers 24 vom Römerbrief hatte Paulus verzweifelt die Frage gestellt: Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Jetzt hier in den folgenden Versen gibt er die Antwort. Römer 8, die Verse 9 bis 11. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Meine Brüder und meine Schwestern, es gibt immer wieder Verkündiger eines falschen Evangeliums, weil sie den Eindruck vermitteln, wenn ihr meiner Lehre folgt, dann wird bei euch alles gut gehen. Ich habe den Schlüssel zu einem perfekten Leben. Alles wird super, alles wird glücklich, alles wird siegreich. Ich bringe euch jetzt den Schlüssel zu einem heiligen Leben. Und dann kannst du konstant die Sünde überwinden. Das ist eine falsche Lehre. Haben wir gelesen, was wir eben gerade lasen? Sie ist falsch gemäß der Heiligen Schrift. Man macht hier den Menschen fromme Illusionen. Es ist auch nicht wahr im Blick auf den Menschen, der schon den Heiligen Geist hat. Es mag sein, dass zunächst Menschen sehr glücklich sind. Jetzt habe ich es endlich. Auf solchen Versammlungen bekommt man ein High-Erlebnis. Versammlungen, auf denen diese Lehre vertreten wurde, hieß dann auch, es kam aus England, diese Lehre Higher Life Movement, also ein höheres Leben. Man geht dann vielleicht von dannen mit dem Gefühl, gesegnet zu werden, aber dann kommt der Alltag. Und dann entdecken sie wieder, früher oder später, dass die Auseinandersetzung, dass der Kampf zwischen Fleisch und Geist da ist. Und dass da noch immer die innewohnende Sünde ist. Dass man ausruft, wer wird mich erretten von dem Leib dieses Todes? Römer 7. Diesen Leuten sage ich heute, da sagen diese Verse, die wir eben gerade gelesen haben, es wird keine vollständige Erlösung für uns geben, solange wir uns in diesem Leib befinden. Der Apostel betont, als im Geist Wandelnde sind wir von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Als einen Glauben auf Christus und sein Werk blickender, kannst du in diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist überwinden, der Überwinder sein. Nicht, weil du in dir selbst besser bist, weil sozusagen irgendwas substanziell sich in dir geändert hat. Nein, weil ein heiliges Leben zu führen meint, ein Leben zu führen im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn. Anders formuliert, das Leben eines Gläubigen in der Heiligung ist nicht das Erreichen einer höheren Plattform, die, wenn wir die einmal erreicht haben, dann keinerlei Probleme mehr haben oder unanfechtbar sind. Das Leben eines Glaubenden ist bis zum Ende ein Leben im Kampf. Ein Kampf zwischen Fleisch und Geist bis zum Ende. Ein Leben im Glauben bedeutet nicht, dass sich irgendetwas in mir verändert hat, sondern dass ich eine Blickrichtung habe auf das Werk Christi auf Golgatha und von daher bestimmt werde in meinem Leben. Wie sagt es Paulus? Was ich aber jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich geliebt hat und sich für uns selbst dahingegeben hat. In uns selbst sind wir nach wie vor zu allem Bösen in der Lage. Und hier in diesen Versen Römer 8, 9 bis 11 beantwortet Paulus die Frage, ja, wer wird mich denn jetzt erretten von dem Leib dieses Todes? Und seine Antwort? Bis zur Auferstehung unseres Leibes, bis zur Erneuerung unseres Leibes gibt es keine endgültige Errettung. Die endgültige Errettung ist noch nicht, dass der Heilige Geist in uns ist. Das ist das Angeld. Das ist der Erstling, so sagt er es dann in den nächsten Versen. Der Kampf geht weiter. Und er wird erst zum Abschluss kommen in unserer Auferstehung. Römer 8, Vers 11. Das Leben im Geist ist ein permanenter Kampf. Das Fleisch ist gelüstet nach wie vor gegen den Geist, so schreibt es Paulus im Galaterbrief. Und aus dieser Spannung entlässt uns der Heilige Geist nicht, sondern eher würde ich umgekehrt sagen, er führt uns hinein in diese Spannung, in diesen Kampf hinein, damit wir uns an Christus klammern. Wir benötigen den Heiligen Geist. Das ist das Charakteristische eines Christen. Sonst ist er kein Christ. Ein Christ ist nur der, der den Heiligen Geist hat. Und durch den Geist haben wir dann Zugang zu Christus und zu seinem Heilswerk. Seine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist die Grundlage jetzt in der Jetztzeit, um von der Macht der Sünde, der Gegenwart der Sünde befreit zu werden. Aber wie gesagt, im Kampf. Und dass wir diesen Kampf führen im Geist, das heißt den Blick auf das Werk Christi, das sind wir unserem Herrn und Heiland schuldig. Aus Dankbarkeit für das, was er getan hat. Amen. Amen.